Die Menschheit hat zwei äußerst expansive Jahrhunderte hinter sich. In ihnen hat sich die Weltbevölkerung um 800% erhöht, nämlich von knapp einer auf fast 8 Milliarden. Die Volkswirtschaften haben spektakuläre Wachstumsraten erzielt. So wuchs allein nach Angaben der Weltbank in den letzten 60 Jahren das BIP der Weltwirtschaft um 600%. In Deutschland nahm der Handel zwischen 1800 und 1913 um den Faktor 25 zu, also um 2500%. Nun, das sind Zahlen. Zu ihnen ließen sich hinzuzählen die Entwicklung von Technik, von Verkehr, von Medizin. Die Lebenserwartung hat sich seit 1871 mehr als verdoppelt. Unsere Ernährung ist vielfältiger und gesünder geworden. Die Verbreitung von Hunger ist in den letzten 3 Jahrzehnten ständig leicht gesunken. Allerdings steigt sie seit 3 Jahren wieder an. Es wäre ein leichtes, weitere Fakten hinzuzublättern. Doch über all den Veränderungen, die sich aus harten Tatsachen ablesen lassen, seien die Weichen nicht vergessen. Die weitaus größere Rechtssicherheit, das soziale Netz, die Achtsamkeit gegenüber Menschen mit Behinderungen, die kulturelle Vielfarbigkeit, die Diversität der Lebensformen, der Bildungsstand und die Weltoffenheit der Bevölkerungen, die liberalen Lebensvollzüge, die Weltreichweite unserer Informiertheit wie auch unserer Mobilität. Zugestanden, es gibt auch gegenläufige Tendenzen. Die Demokratien scheinen weltweit auf dem Rückzug. Sexuelle Kriegsführung, Menschenrechtsverletzungen auch in den gefestigten Demokratien, steigende Korruption und eine wachsende Wohlstandsschere. Aber dennoch, angesichts des rasanten Bevölkerungswachstums ist die zivilisatorische Entwicklung der Welt eine große Erfolgsgeschichte. Sie ist es wirtschaftlich, technisch und eben auch moralisch. Es lebt sich in weiten Teilen der Welt im Jahr 2021 einfach freier, informierter, aufgeklärter, vorurteilsfreier. Lässt sich die zivilisatorische Erfolgsgeschichte fortführen? Bislang hat die Menschheit dafür stets Anleihen bei der Natur aufgenommen. Im Jahr 1970 hatten die Zivilisationen dem Planeten genauso viele Ressourcen entnommen, wie sie nachwachsen können. Heute liegt der Welterschöpfungstag, der Earth Overshoot Day, am 29. Juli. Was bedeutet, die Menschheit verbraucht jährlich die Ressourcen von fast 2 Planeten. Für die Europäer sieht die Bilanz noch räuberischer aus. In Deutschland addiert sich unser Ressourcenverbrauch auf etwa 3 Erden. Aber das sind eben nur Zahlen. Die Realitäten sind weitaus furchterregender, wenn man sich die ökologischen Kipppunkte vor Augen hält. Das drohende Versiegen des Golfstroms, die instabilen Eisschilde auf Grönland und der Antarktis, auftauende Permafrostböden setzen gigantische Mengen von Methan frei. Die Erwärmung der Arktis verändert den Jetstream und damit die Westdrift des Wetters. Die Überhitzung des Planeten macht größere Gegenden unbewohnbar. Unsere Erde brennt ab, wortwörtlich. In Sibirien, in Nordamerika, in Amazonien, am Mittelmeer. Es wird jetzt alles sehr schnell gehen. Schneller noch, als es die Wissenschaft prognostiziert hat. Wir müssen unseren Lebensstil und Lebenswandel ändern. Wir müssen zusammenrücken, aber sind wir dafür gesellschaftlich und moralisch stabil genug aufgestellt? Was sind denn überhaupt unsere philosophischen Ressourcen, aus denen wir unser Wir bilden? Was hält uns zusammen? Von der philosophischen Reise auf die Kapverdischen Inseln wollen wir dieser Frage einmal näher nachgehen. Intensiv also und vor allem mit thematischem Weitblick. Aber keinesfalls stressig, denn es gibt ja noch so viel zu schauen und zu erleben. Da ist zunächst die Natur. Die Kapverden sind ein Wanderparadies. Mal windzerzaust und staubig, dann wiederum ein grünes Tal, der Archipel zeigt viele Gesichter. Dann die kapverdische Musik, die sentimentale Morna, in der sich die wechselvolle Geschichte der Kapverden spiegelt, mal Afrika, mal Europa, mal irgendwie und irgendwo dazwischen. Aber weshalb, so werden Sie fragen, philosophiert man so weit draußen im Atlantik? Was ist das Besondere dieser Örtlichkeit? Worin besteht Ihr Genius Loci? Nun, die geografische Lage zwischen Europa, Afrika und Amerika ist geradezu prädestiniert für einen interkulturellen Blick auf das, was uns gesellschaftlich zusammenhält, auf das größere Wir, auf Fairness, Gerechtigkeit und Gemeinsinn, also auf die sozialen Tugenden. Wir können von dort draußen, weit draußen im Atlantik, einen vorurteilsfreieren, weil interkulturellen Blick auf die gesellschaftlichen Bindungskräfte werfen. Dann aber kommt den Kapverdischen Inseln auch eine besondere historische Bedeutung für unser Thema zu. Auf Santiago, der Hauptinsel der Kapverden, entstand vor einem halben Jahrtausend der transatlantische Sklavenmarkt. Afrikaner wurden hierher verschifft und den Käufern feilgeboten, um dann über den Atlantik in die Karibik, nach Brasilien oder in die damals noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika transportiert zu werden. Schätzungsweise 13 Millionen Sklaven wurden in den dreieinhalb Jahrhunderten florierenden Menschenhandels ihren Familien entrissen und in die neue Welt deportiert. Dieses dunkle Kapitel der Geschichte bildet den historischen Hintergrund unseres Philosophierens über Fairness, Gerechtigkeit und Gemeinsinn. Die geografische Lage der Kapverden zwischen Europa und Afrika markiert auch heute noch ein gravierendes, gegenwärtiges Wohlstands- und Gerechtigkeitsgefälle. Europa und Afrika, das symbolisiert seit Jahrhunderten ein Verhältnis der Ausbeutung, damals von menschlichen Ressourcen und heute von Bodenschätzen, aber auch von afrikanischen agrarischen Märkten, die nicht gegen die hochsubventionierte europäische Landwirtschaft bestehen können. Doch Afrika ist auf dem Weg zu einem neuen Selbstbewusstsein. Und so bilden afrikanische Stimmen einen der Schwerpunkte unserer kapverdischen Reise. Sie imaginieren ein Afrotopia, eine Utopie Afrika, hoffnungsfroh und vital, ein Kontinent, dessen Gesellschaften die Fehler der Industrienationen nicht wiederholen wollen. Ein Kontinent findet zu sich selbst. Wir wollen zwei der gegenwärtig wesentlichen afrikanischen Stimmen hören, den Kameruner Achille Bembe und den Senegalesen Felwine Sarr. Beiden geht es um afrikanische Identität. Und beide sind der Auffassung, die politische, ökonomische, ja die lebensweltliche Zukunft Afrikas entscheidet sich auch über die Art und Weise, wie die schwarzen Zivilisationen ihre Identitäten formulieren. Der Gemeinsinn hat eine Idee von Gemeinschaft zur Grundlage, eine kulturelle Identität. Und überhaupt muss es ja bei einem Thema wie Fairness, Gerechtigkeit und Gemeinsinn interkulturell zugehen. Und auch müssen engagierte feministische Stimmen zu Wort kommen, nicht nur weiße Stimmen einer überkommenen und vielfach kritisierten westlichen Hegemonialkultur, sondern auch außereuropäische, nämlich afrikanische und asiatische. Der Unterschied von afrikanischem und westlichem Feminismus spiegelt auf geschlechterspezifischer Bühne noch einmal den europäisch-afrikanischen Kulturkonflikt. Das alles lässt sich auch anschaulich nachverfolgen über ausgewählte Videos, auf denen es auch gilt, körpersprachlich zu deuten und zu interpretieren. Da sind wir Zeitreisende ganz und gar Gäste, die sehen und lernen wollen, wie es Sinn und Zweck einer jeden guten, wirklichen Reise ist. Dabei bringen wir natürlich auch unser eigenes mit. Und das sind thematisch die ausgedehnten Gerechtigkeitsvorstellungen, wie sie sich die westliche Philosophie seit der Antike gemacht hat. Unumgänglich kommen wieder die griechischen antiken Meisterdenker zu Wort, aber nicht so ausführlich, denn bekanntlich galt ihnen nicht jeder Mensch gleich viel. Vielmehr schlossen sie Frauen und Sklaven aus ihrer politischen Philosophie aus, und auch die Migranten genossen nicht dieselben Grundrechte wie die männlichen Vollbürger. Die griechische Philosophie buchstabiert unser Thema recht lückenhaft und vor allem gräkozentriert aus. Daran ändern auch alle Hohelieder auf die griechische Demokratie nichts. Gleichwohl bestellen wir das antike Feld, aber wir schauen dabei nach links und nach rechts, zu den alten Ägyptern, ins alte Indien, zur konfuzianischen Lehre des alten China. Und natürlich auch zu den drei abrahamitischen Religionen, die das soziale Leben an der göttlichen Gerechtigkeit ausrichten. Ganz anders dagegen das alte Ägypten oder Gemeinsinn, Ma'at genannt, wo das soziale Leben also geradezu davor schützt, dass die Himmel auf die Erde zurückstürzen. Denn kosmologisch steht bei den Ägyptern vieles auf Verfall. Es gibt für die ägyptische Kultur keine göttlich eingerichtete Idealgerechtigkeit, die an der Sternenordnung oder am göttlichen Willen ablesbar wäre. Es sind die Menschen, die Gerechtigkeit herstellen, und sie tun dies in einer Kette von Hören und Sagen. Nur wer zu hören vermag, kann ein gerechtes Leben führen. Nur wer hören kann, widersteht der Habgier. Mit der Kette von Hören und Sagen spannt sich ein Traditionsband durch die Generationen, das die Gesellschaft stabilisiert. Ähnliche Gedanken finden sich bei den alten Indern. Auch dort stehen die Zeiten auf Verfall. Eine Kastenordnung muss die Gesellschaft stabilisieren. Doch unwidersprochen bleibt das nicht. Die Bhagavad Gita, ein Text aus dem 5. vorchristlichen Jahrhundert, inszeniert die Auseinandersetzung zwischen menschlicher und göttlicher Auffassung von Gerechtigkeit. Gänzlich ohne göttliche Gerechtigkeit kommt der Buddhismus aus. Er entwirft eine Tugendethik in des Buddha-Lehrer vom achtfachen Pfad. Er bietet aber auch der weltlichen Herrschaft ein Kompendium des guten Regierens an, gleichsam eine sehr frühe Fassung dessen, was wir heute die Theorie der Governance nennen. Und nun sind wir wieder beim Heute angelangt. Wenn heute philosophisch von Gerechtigkeit die Rede ist, fällt sehr schnell der Name John Rawls. Der US-Amerikaner hat in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts das ethische Jahrhundertwerk geschrieben, die Theorie der Gerechtigkeit. Keiner, der sich heute mit dem Thema beschäftigt, kommt an John Rawls vorbei. Er greift in seinem moralphilosophischen Werk viele der gegenwärtig diskutierten Fragestellungen auf, wie Mindestlöhne, Sozialneid, Generationengerechtigkeit, ziviler Ungehorsam, Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsempfinden, dazu eine sehr detaillierte Institutionenlehre und vieles mehr. Rawls hat sehr sorgfältig das Problem durchdacht, das sich sofort ergibt, wenn man über Gerechtigkeitsprobleme nachdenkt. Wie viel Ungleichheit verträgt die Gerechtigkeit? Denn Ungleichheit wird es immer geben. Das liegt schon in der Natur des Menschenwesens. Schließlich hat die Natur uns alle nicht gleich beschenkt mit körperlichen und geistigen Kräften. Jeder und jeder von uns ist in ein bestimmtes familiäres und soziales Milieu hineingeboren. Eine weitere Ungleichheit. Und dann, bin ich Mitteleuropäer oder ein Bewohner der Sahelzone? Vielleicht sticht auch noch dies. Ein weibliches, bäuerliches Leben im Jahr 2021 ist gewiss einem vorzuziehen, das vor 400 Jahren noch unter dem Joch der Leibeigenschaft stand. Es gibt ja so viele Unterschiede. Und sind sie nicht alle irgendwie gerechtigkeitsrelevant? Was aber wäre so die geniale Idee von John Rawls, wenn ich mit anderen zusammensäße und jede und jeder von uns wüsste nicht um Geschlecht, Stellung, historische Zeit, geografischen Ort, körperliches Befinden? Würden wir uns dann nicht auf Gerechtigkeitsprinzipien einigen können? Ganz und gar unparteilich, aus einer wirklich fairen Grundsituation heraus? Imaginieren wir eine solche Urkonferenz, ein Gedankenexperiment, so nennen Philosophen das. Uns umgibt zunächst ein Schleier der Unwissenheit. Unter diesem Schleier würden wir unsere Gerechtigkeitsprinzipien zu formulieren haben. Dann aber wird sich der Schleier heben und wir finden uns in der Realität wieder. Und in dieser müssen wir nun mit unseren gewählten Gerechtigkeitsprinzipien leben. John Rawls nennt ein solches Verfahren fair. Jetzt können wir nämlich nichts mehr im Nachhinein ändern. Worauf hätten wir uns geeinigt? Es waren, das sollte ich noch ergänzend sagen, es waren keine Gutmenschengründe, die uns geleitet haben, keine menschenfreundlichen Motive, sondern reine Klugheitserwägungen. Also starten wir jetzt unser Gedankenexperiment. Auf geht's! John Rawls ist der Auffassung, wir würden uns dann auf zwei Prinzipien verständigen. Zunächst auf einen Freiheitsgrundsatz. Jede und jeder, der an einer solchen fiktiven Urkonferenz teilnehmen würde, möchte verhindern, in einer feudalen Gesellschaft leben zu müssen. Damit wäre nämlich zu rechnen, als Worst-Case-Szenario, nachdem sich der Schleier der Unwissenheit gehoben hat, vielleicht würde man sich als Stallknecht wiederfinden oder als Küchenmagd, der gegenüber der Feudalherr sein Recht auf die erste Nacht geltend machen kann. Nein, das wollte man gewiss nicht. Und deshalb der ungeteilte Freiheitsgrundsatz jetzt im Rawlschen Originalton. Jede Person hat den gleichen unabdingbaren Anspruch auf ein völlig adäquates System gleicher Grundfreiheiten, das mit demselben System von Freiheiten für alle vereinbar ist. Die Freiheiten wären unantastbar, auch wenn dadurch zum Beispiel die ökonomischen Verhältnisse sich weniger optimal gestalten als zum Beispiel in einem autoritär gelenkten Staat wie China. So dann müssten sich die Teilnehmer der Urkonferenz auf das Ausmaß an Ungleichheit verständigen. Sie würden sich darauf einigen, meint Rawls, dass die Bürgerinnen und Bürger chancengleich Zugang zu Positionen und Ämtern haben. Das ist weitgehend unproblematisch, denn im Grundsatz der Chancengleichheit kehrt ja der Freiheitsgrundsatz wieder auf. Dann aber gibt es soziale Ungleichheiten. Es gibt ein Einkommens- und Wohlstandsgefälle. Es gibt Ungleichheiten in Bildung und der Teilhabe am öffentlichen Leben und vieles mehr. Ja, hier wird es jetzt haarig. Wie geht John Rawls damit um? Ungleichheiten, so der Gedanke John Rawls, müssen die Unterprivilegierten am stärksten begünstigen. Ein schwieriger Gedanke auf den ersten Blick, aber ich denke, die Dinge hellen sich auf, wenn wir an eine strikt egalitäre, kommunistische Gesellschaft denken. Dort herrscht weitgehende Gleichheit bei einem ebenso weit verbreiteten Elend, zumindest in ökonomischer Hinsicht. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Situation nicht optimal ist. Und um sie zu verbessern, müssen Ungleichheiten also hingenommen werden. Denn es hat sich ja gezeigt, dass eine strikt egalitäre Gesellschaft keine optimale Versorgung garantiert. Ungleichheiten also zugestanden, aber sie müssen sich an der Lebenswelt der Unterprivilegierten legitimieren. So etwas geschieht zum Beispiel dann, wenn Lohnerhöhungen insbesondere die unteren Einkommen berücksichtigen, indem Einmalzahlungen oder ein Sockelbetrag vereinbart werden. Allerdings geht es der Gerechtigkeitstheorie ja nicht nur um materielle Güter, sondern ebenso sehr und vielleicht sogar mehr noch um immaterielle Güter, um Bildung, um Kultur, um Gesprächsräume, Persönlichkeitsentfaltungen, kurzum um tiefere Glückserfahrungen mentaler und geistiger Art. Es geht also um den wirklichen Lebensvollzug, der sich nicht an einem starren Geländer von Gerechtigkeit festhält. Im wirklichen Lebensvollzug verändern sich nämlich die Wertigkeiten, die uns veranlassen, nach bestimmten Gütern zu streben. Gerechtigkeit ist mehr als nur ein Prinzip, eine starre Formel. Es ist ein Prozess. Sie entsteht auch in einer Handlungskette. Ja, sie entsteht dort. Der bengalische Ökonom und Philosoph Amartya Sen baut seine Gerechtigkeitskonzeption darauf auf. Ihm geht es darum, Befähigungen zu stärken. Jede Befähigung, so sein leitender Gedanke, erhöht unser Möglichkeitspotenzial, unseren potenziellen Handlungsradius in der Welt. Nehmen wir zur Verdeutlichung ein Beispiel. Angenommen, ich verfüge über ein musikalisches Talent. Glücklicherweise habe ich von klein auf, meinen Eltern sei Dank, qualifizierten Klavierunterricht genossen. Gleichwohl habe ich mich gegen die Laufbahn eines gefeierten Pianisten entschieden und habe Jura studiert. Meine Entscheidung war ein Freiheitsakt, so oder so. Aber ich hatte zu wählen. Ich hatte dank meiner musikalischen Fähigkeiten einen größeren Möglichkeitspool, aus dem ich meine Entscheidung gefällt habe. Verallgemeinert gesagt, will der Fähigkeitenansatz alle Weisen von Armut bekämpfen. In meinem Beispiel hätte Armut dann bestanden, wenn mein musikalisches Talent unentdeckt geblieben wäre oder wenn ich ihm aufgrund prekärer Lebensverhältnisse als Sohn eines westafrikanischen Fischers nicht hätte nachgehen können. Armut aber kann so vieles bedeuten. Armut an Gesundheit, an intakten Umweltbedingungen, an Bildungseinrichtungen, an Rechtssicherheit und vieles mehr. Und alle diese Defizite benachteiligen die Befähigungen. Und umgekehrt heißt es, Befähigungen stärken können, ist ein starkes Indiz für Gerechtigkeit, darüber hinaus auch von Gemeinsinn. Denn um Befähigungen auszuarbeiten und ausgestalten zu können, bedarf es einer solidarischen Gemeinschaft, die das Wohl ihrer Individuen im Blick hat. Die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum, sie arbeitet eng mit Amartya Sen zusammen, hat einen Katalog von 10 essentiellen Fähigkeiten zusammengestellt. Er liest sich wie ein Katalog humanistischer Werte, die zu Kompetenzen gehärtet wurden. Da geht es um die Fähigkeit, ein gesundes Leben führen zu können, vor Gewalt gestützt zu sein, ein selbstbestimmtes sexuelles Leben führen zu können und für Nachwuchs sorgen zu können. Dann kommen die geistigen Fähigkeiten zu Wort, die eigene Fantasie zu entwickeln, sich Alternativen überlegen zu können, am kulturellen Leben teilnehmen zu können, Beziehungen zu anderen Menschen eingehen zu können und die eigenen Emotionen zu pflegen, sich eigene Vorstellungen von einem eigenen guten Leben machen zu können, sich selbst achten zu können, weil man in seiner eigenen Würde anerkannt wird, in sorgende Beziehungen zu Pflanzen und Tiere treten zu können, in der Lage sein zu lachen und zu spielen, politisch partizipieren zu können. Moralisch betrachtet ist dieser Kompetenzkatalog eigentlich ein Selbstläufer. Was kann man schon gegen ihn einwenden? Er verbalisiert das, was wir ein volles menschliches Leben nennen. Leider, und das ist bei Lichte betrachtet empörend, leider verweigern die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in nicht wenigen Gegenden den dort lebenden Menschen eben diese Kompetenzen. Das lenkt den Scheinwerfer erneut auf Afrika, auf Südasien, auf die Plantagen Südamerikas, auf all die staubigen Orte, an denen das Leben krass unterhalb seiner Möglichkeiten bleibt. Aber der Scheinwerfer richtet sich auch auf uns, die wir reisen können mit einer starken Währung in der Brieftasche. Auf uns, Nutznießer systemischer Ungerechtigkeiten. Auf uns, Gewinner im Kampf um Ressourcen. Und wir müssen tatsächlich nicht wenig Ressourcen für unsere Reise auf die Kapverden einsetzen. Auch darauf richtet der thematische Scheinwerfer eine Reise zu Gerechtigkeit und Gemeinsinn. Wir Reisende genießen ein Privileg, das anderen verwehrt ist. Und wer reist, der möchte eine andere Welt kennenlernen. Es gibt noch andere Motive, gewiss. Aber der Wunsch, andere Varianten des Lebens kennenzulernen, ist sicherlich eines der ältesten und auch ehrbarsten Antriebe, sich aufzumachen in die Fremde. Eine philosophische Reise schlägt den Bogen aus der Fremde zurück, zum eigenen Erleben dieser Fremde. Eine philosophische Reise ist, fast möchte ich sagen, immer eine Reise ins größere Selbst und von dort zurück zum eigenen Ich. Eine philosophische Reise pflanzt etwas Existenzielles in die Reiselust. Betrachtet man das im Licht des Katalogs der 10 essentiellen Fähigkeiten der Gerechtigkeitskonzeption von Amartya Sen und Martha Nussbaum, dann muss man sagen, oho, das Reisen, das realisiert ein sehr ambitioniertes, volles Leben. Denn die Reisenden, die kulturverstehend unterwegs sind, nehmen am größt denkbaren Fluss des Lebens teil, am großen Fluss der Weltkulturen, der sich durch die historischen Zeiten windet. Sollten wir Reisende für dieses Privileg nicht auch etwas zurückgeben? Doch was? Und wem? Darauf mag es mehrere Antworten geben. Vielleicht finden wir sie nicht sofort. Aber sich diese und ähnliche Fragen stellen vorab im Ausgang oder im Nachhall einer Reise zu Gerechtigkeit und Gemeinsinn auf die Kapverden macht eben diese Reise zu einem ethisch nachhaltigen Unternehmen. Das jedenfalls wäre das wärmste Licht, mit dem ich die Zeitreise beleuchten kann. Ich lüge mir da etwas in die Tasche, sagen Sie? Nun gut, dann lassen Sie uns das vor Ort noch einmal aufgreifen.